Ja, könnt euch setzen. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen im Namen von Johannes Matutis. Er ist heute nicht da. Er ist heute früh um 6:45 vom Flughafen Tegel losgefahren. Sein Sohn hat heute Hochzeit, sein jüngster Sohn. Und er wird heute Abend wieder um 20 Uhr hier in Tegel landen. Und ich möchte euch recht herzlich einladen für den morgigen Gottesdienst. Das ist der 11. November, wo sind die Hellen? Und am 14. November um 16 Uhr, es ist die Zeit, sich selbst zu vergeben. Und Freitag, lass dich von deinem Judas nicht abhalten. Und 17. November um 19 Uhr, dein Leben ist ein Geheimnis. Ja, was ist das Leben? Und wenn man sich das überlegt, der David, der jüngste Sohn von Johannes, der hatte heute Hochzeit. Und wenn man so das Datum sieht, 10.11.12. Ich weiß nicht, ob er sich was dabei gedacht hat, aber 10.11.12 kann man sich gut merken. Ja. Und ich bin am 1.12.12 Rentnerin. Kann man sich auch gut merken. Und dann kommt schon manchmal die Frage auf, was ist das Leben, wenn man sich das so betrachtet? Und ich lese gerne Märchen, muss ich sagen. Und ich hatte auch mal Seminare über Märchen mitgemacht, wie viele Wahrheiten dort drin sind. Und ich möchte mal eins mit euch davon teilen. Das ist ein Märchen von Adalbert Ludwig Balling. Es war vor vielen Jahren an einem wunderschönen Sommertag. Und die Natur schlief und schwieg. Mäuschenstille ringsum. Sogar die Vögel steckten ihre Köpfe ins Gefieder. Nur ein kleiner Buchfink lugte neugierig in den Himmel und fragte, was ist Leben? Und ich glaube, wenn wir hier jeden Einzelnen fragen würden, würde jeder auch was anderes antworten. Jeder von seinen Facetten, was er erlebt hat. Ne? Und alle waren betroffen über diese Frage. Eine Rose entfaltete ihre Blüten, schob sachte und behutsam ein Blatt ums andere heraus und sagte schließlich, Leben ist Entwicklung. Das hörte ein Schmetterling und lustig flog er von Blume zu Blume, naschte hier und dort und sagte dann, Leben ist Freude und Sonnenschein. Eine kleine Ameise, die sich mit einem Strohhalm abrackerte, der 20-mal länger war als sie selbst, murmelte, Leben heißt Arbeit. Eine Biene hörte das und meinte, Leben, das ist mal Arbeit, mal Vergnügen. Leben ist doch Abwechslung. Jetzt streckte der Maulwurf seinen Kopf aus der Erde und kommentierte, Leben ist ein stetiger Kampf im Dunkeln. Die Elster spottete hämisch, was ihr alle so vor weise Reden führt. Man staunt, mit welch gescheiten Köpfen hat man's hier zu tun? Die Tiere senkten wieder ihre Köpfe. Sie fingen an ihre Lebenserfahrung zu zweifeln. Und als dann ein leiser Sprühregen einsetzte, verstummten die Tiere und Pflanzen ganz. Nur der Regen plätscherte vielsagend. Leben heißt Tränen vergießen, sonst nichts. Die Tropfen sammelten sich in kleine Rinnsale, die begaben sich auf der Wanderschaft, gelangten in einen Bach und dann zum Fluss und so kamen sie nach Wochen und Monaten ins Meer. Dort brandeten die Wogen und warfen sich mit Gewalt gegen die Felsen und mit gebrochener Kraft kehrten sie ins Meer zurück. Stöhnend hörte man sie sagen, das Leben ist ein vergebliches Ringen nach Freiheit. Das vernahm ein Adler, der hoch in den Lüften seine Kreise zog, er frohlockte und sagte, das Leben ist ein Ringen nach Höherem, ein Streben nach Oben. Eine Weide vom Sturm gebeugt lächelte vielsagend, das Leben gebietet, dass man sich einordnet, dass man sich unterordnet, dass man sich beugt, wenn höhere Lasten auf einen zukommen. Am Ende kam die Nacht, lautlos und still glitt ein Uhu durch das Geäst der Bäume und krächzte heiser, das Leben gebietet uns, die Chance zu nutzen, wenn andere schlafen. Jetzt wurde es wieder ganz still im Wald und im benachbarten Dorf löschte der Pfarrer die Lampe aus und dachte, das Leben ist eine Predigt. Der Lehrer, nicht weit entfernt, in einer Dachwohnung bei einer Öllampe, Schulhefte korrigierend, meinte, das Leben ist eine lebenslange Schule. Dann schlurfte ein älterer Mann durch die menschenleere Gasse. Er kam aus einer Kneipe. Leicht torkelnd summte er ein Liedchen vor sich hin und sagte, das Leben ist ein Rausch. Mal ist man nüchtern, mal ist man's nicht, mal hat man seinen Spaß und mal drückt es einen nieder. Doch ehe der Mann sein Haus erreichte, wehte ein leichter Wind. Säuselnd ließ er vernehmen, das Leben ist ein Rätsel, niemand weiß, wohin es weht. Und als dann die Morgenröte den neuen Tag ankündigte, ließ sie vernehmen, das Leben ist schön, es ist wunderbar, es ist Aufbruch zum ewigen Leben. Und diese Geschichte steht auch teilweise aus dem Buch in Gottes Hand geschrieben und ist so eine Minutenmeditation, wo man wirklich mal so sieht, wie jeder es ist. Unser Thema heißt aber heute, bleibe ruhig in deinen Stürmen. Und wir haben ja jetzt November und bei Stürmen denkt man sofort ans Wetter. Zum Beispiel die sogenannten Herbststürme. Es gibt menschliche und geistliche Stürme, die wir uns heute mal betrachten wollen. Und es gibt auch verschiedene Mauern, die uns aufhalten, was wir gestern schon gehört hatten bei Johannes, die uns begrenzen können. Und auch hier gibt es auf natürliche und geistige Art Mauern. Alles kommt auf unsere Reaktion und Entscheidung an. Am Büchertisch war ich mal bei einem Gespräch zwischen zwei Schwestern dabei, die ich einfach mal Clara und Frieda nennen möchte. Clara sagte, weißt du, es steht so viel von Fröhlichkeit und Freude in der Bibel. Ich fühle zurzeit nichts davon. Mir geht es so richtig mies, so richtig dreckig. Frieda antwortete, schau mal, du musst positiv denken. Schau doch mal, es gibt doch viele andere Menschen, denen es noch viel schlechter geht als dir. Und die lassen auch nicht den Kopf hängen. Kennst du nicht das Sprichwort, Stürme kommen und Stürme gehen? Clara sagte nur, kann ja möglich sein. Fing an zu weinen und ging weiter. Für sie war das Gespräch zu Ende. Was fühlte Clara wohl, als sie ging? Frieda hatte ja nicht ganz Unrecht mit ihren Ratschlägen und Lebensweisheiten. Wenn aber in solcher dicken Tinte drinne sitzt, sind solche Worte nicht tröstend. Kannst du dir vorstellen, dass es einem denn noch schlechter geht? Dass plötzlich Gedanken aufkommen, Mensch, ich bin ja ein Versager, ich bin ja schwach, andere sind stark, die haben gut reden. Wisst ihr, niemand kann auf einen Druckknopf drücken und sofort Gefühle oder Gedanken ausschalten. Man kann nicht einfach Sorgen und Ängste zur Seite schubsen. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Wer selbst einmal durch Verzweiflung gegangen ist, weiß, dass es auf Anhieb nicht geht. Diese klugen Sprüche, positives Denken ist gut, wenn man vielleicht keinen Trost braucht. Wenn man anfangen kann, darin zu arbeiten. Aber wenn man drinnen sitzt, braucht man Ermutigung, Hoffnung, Zuversicht. Und da habe ich gelesen, die Geschichte in Markus 2 ist mir da so nahe gegangen, wo sich viele versammelt haben, wo Jesus eine Predigt gehalten hat oder geredet hat. Und der Raum war voll, auch draußen vor der Tür. Sie haben gar keinen Platz mehr in den Raum gehabt. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kam zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie einfach die Ziegel ab und ließen einfach ihn runter, vom Dach runter. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie nicht alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Hier ist mir so groß geworden, bekommt der Kranke, der Hilflose, der scheinbar unheilbar ist, durch seine Freunde Hoffnung. Keine kluge Sprüche, keine Sachen, du musst, sondern er kam Hoffnung. Sie sind bei ihm, sie tragen ihn. Und sie machten keine Sprüche, trotz der Hindernisse, die da waren. Sie gehen und tragen ihn gemeinsam zu Jesus. Sie gaben ihm also Hoffnung. Eine Mauer aus Menschen versperrte den Weg. Es gab kein Durchkommen. Und es sah alles so aus, dass es kein Weiterkommen gibt. Aber sie haben nicht aufgegeben. Es sieht alles so ausweglos aus, aber sie gaben nicht auf. Die Männer steigen auf das Dach des Hauses und lassen den Freund durch ein Loch zu Jesus hinunter. Der Kranke wird wieder gesund mit der Hilfe seiner Freunde, die ihn getragen hatten, die ihm Hoffnung gaben, Zuversicht. Gib nicht auf. Und ich weiß, als ich operiert worden bin und einen anderen Tag so aufwachte, saß Winfried an meinem Bett. Und er hatte nichts weiter gesagt. Er saß nur da, lächelte mich an und hielt meine Hand. Und da habe ich mich geborgen gefühlt, angenommen gefühlt. Der Kranke, der ist wieder gesund geworden mit der Hilfe seiner Freunde. Und liebe Freunde, es gibt viele Herausforderungen und viele Krisen im Leben. Viele Stürme, die wir überwinden müssen. Gott bewahrt uns nicht vor Fehler oder Misserfolge oder er verhindert auch nicht das Auftreten von Problemen, von Stürmen und Mauern, die uns begrenzen. Wir als Berliner, wie auch Johannes gestern schon sagte, wir hatten die Berliner Mauer, die haben wir noch sehr gut in Erinnerung. Ihr Bau begann 13. August 1961 und ich musste in der Schule noch einen Aufsatz darüber schreiben. Sie wurde ständig undurchlässiger. Sie war lang und groß. Aber die konnte man abbrechen. Und wenn man genau weiß, wie man da anfängt, kann man die ganz schnell zum Stürzen bringen und abreißen. Aber wie sieht es mit deinen inneren Mauern aus, die unsichtbar sind, die wir gar nicht wollen, aber die aus Vorurteilen, aus Feindschaften bestehen? Aber auch gerade die nicht sichtbaren Mauern um uns sind oft haltbarer, als wir anfassen können und kaputt schlagen können. Haben wir nicht auch Verletzungen? Haben wir nicht Verwundungen, die unsere Gedanken immer wieder neu anziehen und immer in uns kreisen und festhalten wollen? Wenn wir nicht aufpassen, kreisen unsere Gedanken immer um einen Punkt. Aber da heißt es in Psalm 18,30, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Aber ich bin da über das Wort kann gestolpert. Ich kann. Ich muss nicht. Ich muss einverstanden sein. Und ich muss wollen. Früher musste ich als Kind in der Sportstunde immer über einen Bock springen. Ich denke, sowas kennt ihr auch, ne? Aber ihr kennt meine Größe, ihr kennt mich. Ich schaffte es nie. Ich bin immer oben sitzen geblieben. Es ist ja auch nicht so einfach. Man muss ja den Anlauf machen. Man muss Mut haben und zum richtigen Zeitpunkt zum Sprung absetzen. Und dann kamen aber die blöden Gedanken dann immer dazwischen. Kennt ihr das? Beim Laufen kriegt man plötzlich Angst. Man könnte ja hinfallen oder man könnte ja stolpern. Allein hätte ich es nie geschafft, wenn ich immer welche so daneben waren, die mich dann auch runtergezogen haben oder auch rauf. Man muss nicht denken oder glauben, dass Gott uns alles aus dem Weg räumt. Aber er gibt uns den Willen und die Kraft, immer wieder aufzustehen. Es liegt an uns, mit Gott in einer engen Beziehung zu treten. Und das ist so wichtig, die enge Beziehung zum Vater hatte Jesus auch gehabt. Er ist jedes Mal zum Berg hoch, jeden Tag und hatte mit seinem Vater tatsächlich einen Kontakt. Und dann kann ich die Erfahrung machen, dass ich mit meinem Gott über die Mauern springen kann. In eine feste Burg ist unser Gott, heißt es in der zweiten Strophe von Martin Luther Lied. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Er hat den Sieg in allem. Und man kann so, ich beobachte so gerne die Tiere im Wald oder im Zoo und überall. Das bringt mir irgendwie Entspannung. Und wenn ich über die Stürme und Mauern rede, dann denke ich auch so an den Mauersegler. Weiß nicht, ob er den kennt. Und seine Fähigkeit flößt mir Respekt ein. Sie sehen die Erde und Meer aus einer ganz anderen Perspektive, von der wir nur träumen können. Wir haben manchmal unsere Probleme so genau vor die Sicht und sehen nichts mehr, ne? Aber die können von oben und dann sieht das alles ganz anders aus. Und sie müssen sinnbildlich viele Grenzen überschreiten, wenn sie jedes Jahr zwischen Kontinente und viele Länder hinwegfliegen müssen. Genauso wie wir brauchen sie Nahrung, Schutz und sie brauchen auch Sozialkontakte. Vor allem braucht er unsere Hilfe. Die Beobachtung von Tieren schenkt mir immer wieder Freude und wirkliche Entspannung. Wenn ich auch im Garten bin und dann haben wir da so ein Pavillon und dann kommen da immer so die Tiere, weil jetzt bei dem Wetter, da gehen die immer unter dem Pavillon. Und wenn wir den Pavillon aufmachen und uns da hinsetzen wollen, dann machen die einen Schrei. Den ich noch manchmal sage, meine Güte, müssen wir uns jetzt hier anmelden, dass wir hier sitzen dürfen. Ja. Jesus sagt aber, wir müssen mit Stürmen auch fertig werden. Er sagt auch in Matthäus 24,6, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchte hören und sehen. Und das haben wir tagtäglich jetzt im Fernsehen. Und er sagt aber, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Also Jesus sprach schon davon, schon vor 2000 Jahren schon, dass wir das alles haben werden. Und jeden Tag hören wir es in den Nachrichten, aber wir wollen es nicht wahrhaben. Und immer wieder kommt dann die Frage, wie kann das eigentlich Gott alles zulassen? Die Frage höre ich überall und oft, wenn ich unterwegs bin. Man hört doch lieber von einem Gott, der uns mit Wohlstand, Glück, Gesundheit und Zufriedenheit versorgt. Das ist wie ein Kind. Ein Kind erwartet immer etwas. Wenn es seinen Schnuller bekommt, ist es glücklich. Wenn nicht, oh, ich weiß davon, ein Lied zu singen, ich habe zwei Kinder gehabt. Dann bockt es und schreit es und schmeißt alles hin. Es fühlt sich ungeliebt, heult und jammert. Wo stehst du oder wo stehe ich? Streben wir danach, wirklich den reinen Glauben zu praktizieren? Zu glauben, zu vertrauen und gehorsam zu sein? Sagen wir wirklich in jeder Situation, die wir haben, wie Jesus lehrte, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern dein Wille, können wir wirklich jeden Tag sagen, Herr, leite mich durch diesen Tag, durch deinen Willen? Jeden Tag müssen wir uns entscheiden. Und Jesus sagt, dass es ein Zeichen des Endes sei, wenn von Kriegen und Kriegsgerüchte geredet wird und wenn sich ein Volk gegen das andere erhebt und Erdbeben stattfindet. Und das haben wir immer mehr. Wir hatten es schon immer gehabt. Aber so rasant, wie es jetzt hintereinander weggeht. Danach sagt er aber, alles dies ist erst der Anfang der Wehen. Ist also noch nicht das Ende. Und Paulus sagt, wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Das, was sich heute abspielt, sind Geburtswehen. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Und ich weiß, was Geburtswehen bedeutet. Man muss durch viele Schmerzen gehen und das ist eine geraume Zeitspanne. Aber dann sind die Babys gekommen und ich hatte alles vergessen und ich war glücklich. Wir müssen wissen, wie wir in dieser Zeit zu leben haben. Wir leben in einer Zeit, wo sich alles zuspitzt. Sogar Ungläubige spüren, dass etwas getan werden muss. Überall bilden sich verschiedene Gruppen, zum Beispiel rettet die Wälder oder rettet die Wale oder rettet die Klimazone immer und so weiter. Aber es geht nicht um natürliche Dinge hier. Es hat einen geistlichen Hintergrund. Jesus' Wiederkunft ist nahe. Aber noch sind wir in der Gnadenzeit und wir müssen das Beste aus ihr machen. Die Menschen müssen Gottes Güte, Heilkraft und Liebe durch uns erkennen. Billy sagte immer so schön, Gott ist hier, seid ihr bereit? In Daniel 11,32 steht, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wichtig ist es wirklich, das ist mir so groß geworden, dass wir bereit sind. Egal was geschieht, dass Jesus uns und dabei vorfindet, seinen Auftrag zu erfüllen. Nur du und Gott weiß, was für Lasten und Rucksäcke voller Probleme wir manchmal mit rumschleppen. Seid ehrlich vor ihm und er wird euch befreien. Heute gibt es viele Kriege, die Mächte des Bösen sind angetreten. Ungerechtigkeiten nehmen zu. Aber wenn die Sünde überhand nimmt, wird die Gnade noch größer sein. In Psalm 51, das ist immer so ein schönes Gebet in 51, wenn ihr es kennt, steht, schaffe in mir Gott ein reines Herz und stelle einen neuen, festen Geist in meinem Innern her. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Gib, dass ich mich deines Heils wieder freue und rüste mich aus mit einem willigen Geist. Das ist wirklich ein schönes Gebet, was wir auch für uns übernehmen können. Und wie kann ich zur Freude zurückkommen, wenn ich all diese schrecklichen Nachrichten höre? Über was soll ich mich denn noch freuen? Ich freue mich zum Beispiel, dass ich erlöst bin. Ich freue mich, dass ich im Blut Jesu gewaschen bin. Und ich freue mich, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Jeden Tag müssen wir uns das bewusst machen und uns entscheiden, in der Freude Gottes und in sein Heil zu leben. Es geht darum, Gott zu glauben, an sein Wort und nicht auf unseren Verstand oder unsere Gefühle. In Philipper 4,8 steht, im Übrigen, liebe Brüder, alles, was wahr ist, alles, was ehrbar ist, was gerecht, was rein ist, was liebenswert ist, was unanstößig ist, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Darüber denkt nach. Wenn eine schlechte Nachricht kommt, grübelt nicht darüber nach. Gottes Wort will, dass wir das Gute nachdenken. Über das Gute nachdenken. Über Mauern springt heißt auch Veränderung. Wir müssen unsere Denkweise verändern, damit du in Freude wandeln kannst. Freude verhindert Bedrückung. Manche geben auf, anstatt das Böse zu trotzen und mit Gottes Kraft zu überwinden. Aus jeder Versuchung zeigt Gott einen Ausweg. In Korinther 10 steht, wahre Diener Gottes beteten nicht um Sicherheit, wenn man sich Petrus anschaut, der Jesus dreimal verleugnete, war er auch schwach, war er auch feige. Aber er erreichte am Ende seines Lebens solche Reife im Glauben, dass er keine Furcht mehr empfand, als er gekreuzigt werden sollte. Ist das nicht enorm? Erst war er Feigling und dann hat er keine Angst mehr gehabt. Er ist gewachsen. Und ein Schüler von Apostel Johannes mit Namen Polykarp war auch zum Tode verurteilt. Und er war 80 Jahre, als das Urteil gesprochen wurde. Das muss man sich mal überlegen. Mit 80, überlegt mal, wie würdest du reagieren? Die Henkersknechte hatten auch Mitleid mit ihm und sagten eigentlich sinnbildlich gesprochen, Mensch, musst du dir das wirklich antun auf deine alten Tage? Warum willst du auf diese Weise sterben? Sag doch einfach Jesus ab. Sag doch einfach, dass du nicht an Jesus glaubst. Und stellen wir uns doch einfach mal in dieser Lage dieses Mannes vor. Alt und gebrechlich und zum Tode verurteilt. Er hätte sagen können, lasst mich doch alle in Ruhe, rutscht mir doch den Buckel runter. Ich ziehe mich zurück, lasst doch die Jugend das machen. Und hätte Jesus verleugnen können. Und er wäre fein aus dem Schneider. Aber was antwortete Polykarp? Er verzichtete auf seinen momentanen Vorteil. Er sagte stattdessen, wie könnte ich Jesus verleugnen, der mich 80 Jahre geleitet hat. Wo kam der Mut her, diese Antwort zu geben im Angesicht des Todes? Wir haben es hier immer alles einfach. Wir gehen hier in Frieden, wir werden hier nicht verfolgt. Aber wie würden wir handeln im Angesicht des Todes? Unser Leben ist hier eine Bewährungsprobe. Schauen wir doch mal unser Leben an. Mussten wir nicht schon alle durch verschiedene Prüfungen und Versuchungen gehen? Oft sagen wir auch Schicksal dazu. Der menschliche Verstand stellt immer wieder die gleiche Frage. Warum gerade ich? Warum muss ich und mir das passieren? Eine schwierige Lebenssituation stärkt dich, weil sie dich veranlasst, dich Gott zuzuwenden. Bei Winfried, mein Mann, war das so. Er war nie so richtig mit dabei, aber als er am Herzen operiert worden ist und 4 Bypässe gekriegt hat, da hat er sich Jesus zugewandt. Lob und Preis dem Herrn. Und jetzt verstehe ich auch, warum Christen in Verfolgungsländern stärker im Glauben sind. Wie viele sind schon für ihren Glauben durchs Feuer gegangen? Wie viele haben sich auf Christi Seite gestellt, obwohl ihnen Nachteile drohten? Das Leben stellt uns immer wieder vor Probleme, wie das Wetter. Es ist nicht immer nur Sonnenschein. Heute Vormittag hatten wir Sonnenschein, ne? Jetzt hat es geregnet. Es gibt auch Regen und es gibt auch Stürme. Wenn wir aber an Gott, Jesus und den Heiligen Geist glauben und mit ihm täglich Beziehung haben, durchs Gebet und durch stille Zeit, lernen wir Probleme, stürmische Zeiten umzugehen. Wenn du wirklich glaubst und vertraust, das ist immer das Wichtige. Ich habe auch mal gesagt, ach, ich glaube ja. Und dann sagte mir ein Pastor, aber vertraust du auch? Dann würdest du nicht hier so sitzen, wie du jetzt sitzt. Dass Gott dich immer sieht, wo du bist, und er will deine Hand halten. Wirst du dich dann immer noch hilflos fühlen, wenn du dir das bewusst bist, dass Gott dich überall, wo du auch bist, immer sieht? Vertraue dem Herrn, er wird dir Kraft geben. Wir geben niemals auf. Führen wir Krieg mit unseren Problemen. Zeigen wir ihnen, wie groß unser Gott ist. Der ist größer als die Probleme. Wir dürfen Gott nicht so klein machen. Wir sind zwar in solchen Zeiten schwach und das dürfen wir auch. Du brauchst nicht Schauspielern und zeigen, wie stark du bist. Nein, du darfst ganz ehrlich sein. Und so darfst du zu Jesus kommen. Ganz ehrlich, wie du bist. Und Jesus sagt, komm her zu mir. Jetzt in diesen stürmischen Zeiten, die wir gerade erleben, kann Gott handeln. Er macht uns stark. Er schenkt uns Barmherzigkeit, Gnade und Kraft, das Leid zu überwinden. Er will in jeder Krise unsere Tränen abwischen und unsere Seelen reinigen. Wir müssen uns Gott in jeder Situation hingeben. Als Jünger Christi haben wir eine Pflicht, wenn wir uns für Jesus entschieden haben und wirklich entschieden haben und freiwillig entschieden haben. Dann haben wir die Pflicht, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, ihm zu lieben und ihm treu zu sein. Und das müssen wir wirklich ernst nehmen und nicht formelmäßig irgendetwas sagen. Es muss aus unseren Innersten herauskommen. Und wir sollten es auch bedingungslos so leben. Wir können nur anderen unseren Glauben weitergeben, wenn wir selbst ein Vorbild sind. Wenn wir positives Beispiel im Glauben sind. Jeder Sturm, jedes Leid, jedes Ereignis, das wir in der Kraft Gottes im Namen Jesu in Freude verwandeln können, stärkt den Glauben an Jesus Christus, unserem Erlöser. Wenn wir erlebt haben, wie er uns hilft, und das war auch eine Operation von meinem Mann, ich hatte Frieden, nicht Frieden hier von dieser Welt. Es war ein Frieden, den ich nicht erklären kann. Er war da. Und hier meine Geschwister in der Gemeinde und Johannes und seine Frau, ja, die waren einfach da, die haben nicht viel gesagt. Aber ich habe mich hier geborgen gefühlt, ich habe mich hier verstanden gefühlt. Und mache dir immer bewusst, dass Gott dich sieht und dich hält. Und er nur dein Bestes will. Alles hat einen Sinn und einen Zweck, auch wenn wir es manchmal nicht erkennen. Schau immer weg von deinen Problemen. Schau immer auf Jesus. Durch den Heiligen Geist haben wir die Kraft, unseren unerschütterlichen Glauben an den Herrn zu bekunden. Und gerade in stürmischen Zeiten, in guten Zeiten, kann das jeder. Das ist nichts Besonderes. Gott richtet sich nicht nach unserem Wollen. Er fragt nicht, ob wir die Not oder Schwierigkeit wollen. Er lässt alles zu, um sein Ziel zu erreichen. Als Jesus zur Kreuzigung geführt wurde, holten die römischen Soldaten den Simon von Kyrene, damit er das schwere Kreuz trage. Und das ist ein gutes Beispiel auch für uns. Wenn wir Last tragen und Probleme haben und unser Kreuz tragen, dann nimmt Jesus selbst die Last von sich auf sich und wird sie für uns tragen. Gott will seine Macht durch dich und durch jeden Einzelnen von uns zeigen. Aber es gibt eine Bedingung, du musst dich ihm freiwillig unterwerfen und dein Leben ihm freiwillig geben und dich gebrauchen lassen. Wie geht das alles? Es hat alles seine Zeit. Wie kann man sich so als kleiner Mensch entwickeln, dass die Liebe und die Macht Jesus Christus durch mich sichtbar wird? Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr wahre Christen erkennen. Paulus sagt im 1. Korinther, folgt meinem Beispiel, so will ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Erst wenn man selbst mit Gott etwas erlebt, wächst der Glaube. Man lernt und man versteht besser, dass Gott immer bei uns ist und uns nie verlässt. Lass dich niemals von Sorgen erdrücken. Sie sind Prüfungen und Übungsgelegenheiten, denen wir uns stellen müssen, immer wieder und immer wieder erneut. Wenn wir denken, wir haben es geschafft, kommt wieder irgendetwas anderes. Um dann aber am Ziel das zu erreichen. Das Leben mit Jesus ist ein fortwährendes Abenteuer. Wenn wir wirklich das tun, was Jesus uns aufträgt, ist das Leben spannend und erlebnisreich. Gott wird nicht geehrt, wenn wir in Furcht, Sorge oder Niederlage leben. Dadurch wird er nicht gelebt, sondern wenn wir ein siegreiches Leben führen. Niemals dürfen wir vergessen, dass Jesus Herr über alles ist. Das sollte uns froh und glücklich machen. Zwei Möglichkeiten haben wir und wir müssen entscheiden, ob wir traurig und ängstlich sind oder ob wir freudig und zuversichtlich sind. Wenn ich in Gruppen zusammensitze, zum Beispiel bei mir auch an der Seniorenfreizeitstätte, und so höre, was hier gesprochen wird, dann meistens Negatives, was in den Zeitungen steht, in Klatsch- und Tratschzeitungen, und sehr wenig wird über positive Dinge berichtet. Und wenn ich dir mal sage, stopp, was habt ihr denn an Gutes erlebt? Dann ist Ruhe. Obwohl man in der gleichen Zeit lebt, kann man dies und das erleben und dahin schauen oder dahin schauen. Es liegt an mir. Bei vielen Menschen ist die Sicht negativ und ängstlich. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, die positiv und mutig sind. Solche Menschen gibt's auch. Und welche Art Menschen willst du gleichen? Überleg mal. Es gibt Milliarden Christen auf der Welt. Theoretisch sind alle Christen Gläubiger und Nachfolger Christi. Aber in der Praxis gibt es Unterschiede. Wo die Religion noch überwiegend der eigenen Bequemlichkeit dient, haben wir die Massen zu verzeichnen. Diese Menschen haben Ansprüche und Erwartungen an Gott. Aber sie denken nie nach, was könnte ich für Gott tun? Bei diesen Arten der Menschheit herrscht der eigene Verstand und Logik. Und Verstand und Logik sind weit bestimmender als der Glaube. Wenn aber unser Vertrauen und Glaube an Jesus wächst, dann muss unser Verstand und logisches Denken weichen. Jetzt erst wird Platz für die totale Hingabe an Gott. Das sind dann wahre Botschafter Christi. Und nehmen dann auch das Evangelium des Leins mit Freude an. Nicht nur, was ich haben kriegen kann. In der Apostelgeschichte 16 lesen wir, wie Paulus und Silas als Gefangene in Philippi um Mitternacht noch Loblieder sang, obwohl ihre Füße in einem Holzblock eingeschlossen waren. Das muss man sich mal vorstellen. Paulus beschreibt Gottes überreiche Gnade in 2. Korinther in ausdrucksvollen Worten. Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Hiob lernen wir in der Bibel kennen als einen Menschen, der extrem harte Zeiten zu durchleben hatte. Trotzdem konnte er sagen, Gott, mein Schöpfer, der Loblieder gibt in der Nacht. Und in Hiob 35, das ist Gnade, sowas mitten im Leid erfahren zu dürfen, dass man trotzdem Loblieder singen kann, dass man trotzdem Frieden in sich hat und trotzdem bei Gott bleibt. Nur unser Herr und Heiland, Jesus Christus, kann betrübten Menschen die Gnade zuteil werden lassen, dass sie während ihrer stürmischen Zeiten kummervolle Stunden zu singen vermögen. Man denke nur an den Pfarrer Richard Wurmbrand, der lange Jahre Gefängnis hinter sich hatte, bis er eine weltweite Mission für verfolgte Christen ins Leben ruf. Das Buch Samuel berichtete uns im 17. Kapitel die Geschichte von David, dem Hirtenjungen, der den Riesen Goliath besiegte, obwohl dieser die größte Waffe der Philisterarmee war. Davids ältere Brüder waren Soldaten in Sauls Armee, und David, noch jung und unerfahren im Kriegshandwerk, brachte seinen Brüdern einen Lebensmittelvorrat. Und eines Tages hörte er sie reden über die Bedrohung durch Goliath und die befürchtete Niederlage durch die Hand der Philister und erbot sich ganz unbefangen, diesen Goliath zu töten. Wenn ich mich so vorstelle, so klein, und dann der Riese da. Zuerst lachten ihn seine Brüder aus, aber schließlich führten sie ihn doch zum König. Saul war in einer trüben Stimmung, denn er hatte schon mehrere Niederlagen einstecken müssen. Sein Heer fühlte sich elend und mutlos an. Seine Männer wagten sich, den Philistern zu stellen. Aber über diesen kleinen Jungen musste der König sich wundern. Meine Tochter stand auch immer so da, wenn irgendwas war. Die Hände so rin und dann... Wie konnte er den Mut aufbringen, daran zu denken, dem Riesen entgegenzutreten und ihn besiegen zu können, den doch die gesamte Armee Israels nicht aus dem Weg räumen konnte? David gab König Saul die folgende Antwort. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und er kam dann ein Löwe oder Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn und schlug ihn tot. So hatte sein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und in diesen unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einen von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von diesen Philister retten. Das war sein Glaube. Er hat es mit Bären aufgenommen, er hat es mit den Löwen aufgenommen und er sagt, er schafft es auch mit diesen Riesen. Davids Zeugnis beeindruckte den König tief und er gestattete ihm, gegen Goliath zu kämpfen. Und er gab David sogar sein eigenes Schwert. Er gab sogar David sein Schild und seine ganze Rüstung. Aber man muss sich vorstellen, Saul war ja ein bisschen größer als David. Also passte das nicht. Wer genauso wie von Gabi jetzt Sachen anziehen würde. Würde sehr lustig sein, ne? Aber das war auch viel zu schwer für den Jungen. Er musste alles wieder ablegen. Nahm nur seine Schleuder und sammelte 5 Steine. Damit wollte er gegen den Riesen antreten. Goliath kam hinter einem Hügel hervor. Das muss man sich vorstellen. Er kam vor, riesig, gepanzert, von Kopf bis zur Scheitelsohle und sah nun den Kleinen da. So kam ich mir vor, wenn ich neben dem Markus da vor der Büchertür stand. Ihr kennt den Markus, der so. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, der kleine David denn da an den gepanzerten Riesen da. Aber als er sah, dass David wie praktisch unbewaffnet und dennoch furchtlos auf ihn zukam, wurde er wütend. Und ich glaube, er hat höhnisch gelacht. Ist doch logisch, wenn ich mir vorstelle, der ist so riesig und groß und gepanzert, dann kommt da so ein kleiner Knirps da an. Ne? Und er lacht über die Unverfrorenheit des jungen Burschen und ich denke mal, er wird bestimmt auch seinen Helm abgenommen haben, um einen besser verspotten zu können. Denn es war ja so ein Schutz so drüber. Und ich denke mal, er wird ihn abgenommen haben, um noch lauter zu lachen. Ne? Und David nahm die Gelegenheit wahr, die einzige ungeschützte Stelle an diesem Goliath zu ergreifen. Und er nahm den Stein und legte ihn in seine Schleuder und zielte den Stein. Der Stein drang tief in Goliaths Stirn ein und der Riese fiel. Aber die Frage ist, woher nahm David den Mut, so als kleiner Knirps, den großen Riesen, den geschützten, gepanzerten Riesen, so zu attackieren? Das könnte er nur, weil er sein Vertrauen unerschütterlich fest in Gott ruhte. Nur deshalb. Ihm war bewusst, dass Gott da ist und ihn nie verlassen würde. Sind wir uns das auch immer bewusst, dass Gott da ist? Und außerdem hatte er Übung darin, Raubtiere zu töten, die stark und gefährlich waren. Und wenn wir uns so überlegen, in wie vielen Situationen uns Gott schon geholfen hat, werden wir schrittweise im Glauben erstarken. Schrittweise bekommen wir dann Mut, von Gott zu reden und auch Zeugnis abzugeben. Gott fordert von dir nichts Besonderes. Er will nur dich. Und Jesus sagt, komm her zu mir. Gott schaut nicht auf das, was du bist, sondern was du mit Hilfe deines Glaubens und Vertrauen werden kannst. Nicht deine Fähigkeiten, sondern deine Zeit, die du mit ihm zur Verfügung stellst, und deine Treue zählen. Die Bibel macht nicht die Hilfe Gottes von unseren Fähigkeiten abhängig, sondern es heißt in der Bibel und bezeugt, Gott hilft dir, wenn du dir helfen lässt. Und er hilft dir, damit du anderen helfen kannst. Das Leben hier auf Erden dauert nur eine kurze Zeit. Ist so schnell um. Und oftmals sind wir zu sehr an irdische Belange gebunden. Jesus warnt uns immer wieder, das Herz mit den Sorgen dieser Welt nicht zu belasten. Auch als Kinder Gottes haben wir manchmal harte Zeiten zu durchleben. Schauen wir uns Paulus an. Er hatte großen Glauben. Aber er wurde gesteinigt, geschlagen, beraubt. Aber trotzdem lobte er Gott. Und im 1. Petrus steht, Geliebte, lasst die Feuerglut der Laien, die zur Prüfung über euch ergeht, nicht befremdlich auf euch wirken, als ob euch damit etwas Unbegreifliches widerführe, sondern freut euch darüber in dem Maße, wie ihr an den Laien Christi Anteil bekommt, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln könnt. Es wird also nicht ohne Schwierigkeiten abgeben, aber mit Gottes Kraft schaffen wir es. Trotz allem lassen wir uns unsere Freude im Herrn nicht nehmen. Halleluja. In Römer 14, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wir müssen jedes Mal entscheiden, Freude oder Traurigkeit. Wenn wir mit dem Heiligen Geist übereinstimmen, werden wir den Weg der Freude wählen. In Psalm 51 geht es weiter, gib, dass ich deiner Hilfe mich wieder freue und rüste mich aus mit einem willigen Geist. Dann will ich die Übertreter deine Wege lehren und die Missetäter sollen sich zu dir bekehren. Wie Jesus am Kreuz sagte, vergib ihnen. Das ist auch ein schönes Gebet von David, wenn wir bedrängt werden. Es gibt Zeiten, wo wir uns absolut nicht freuen können, aber das sollte uns nicht zu einem Dauerzustand werden. Die Freude muss immer wieder durchbrechen. Und dieses Leben ist wie eine Münze mit zwei Seiten. Alles, was wir erleben, kann Last sein, aber kann auch eine Chance sein. Und jeder Mist, jeden Mist, den wir erleben, und er mag noch so stinken, können wir zum Dünger machen. Und in der Bibel steht, denen, die Gott lieb haben, denen ihr Leben wirklich anvertrauen, sollen alle ihre Dinge ihres Lebens zum Besten dienen. Gott mutet uns alle Höhen und Tiefen zu, aber er ist ganz dicht bei uns und steht uns zur Seite. Und er hilft uns, den Sinn zu entlocken, der uns widerfährt. Was können wir noch tun? Wir können Kontakte meinen, die uns schaden, die uns nicht nützen, die uns auf den Keks gehen, die ständig uns ausrauben wollen, unsere Kraft nehmen wollen. Wir können einfach sagen, danke für deine Tipps und für deine Schlauheiten, aber mein Leben trage ich die Verantwortung und überlasse es mir, wie ich da vorgehe. Jesus sagte, liebe deinen Nächsten, hilf ihnen beim Helfen. Betonung liegt auf freiwillig. Diese Liebe zum Nächsten liegt dann wie ein Puffer zwischen uns und seinem Problem. Als ich im Krankenhaus arbeitete, lernte ich, dass jeder tun muss, wozu wir in der Lage sind. Das, was wir können, sollten wir tun. Das, was wir nicht können, tut Gott für uns. Aber das Mögliche, was wir tun können, sollten wir tun. Und in 6 Wochen, die Zeit ist schon wieder soweit, haben wir Weihnachten. Und in unserer Gemeinde Bibelschule hatten wir die Evangelien durchgenommen. Und da kann man nachlesen, wie viel Mühsal und Leid Jesus mit durchmachen musste. Heutzutage wird immer viel süßlicher Rummel um Weihnachten gemacht. Die ganzen Märkte, Süßigkeiten, Gänsebraten, alles ist wichtig. Dabei vergisst man schnell, dass die Ereignisse um Jesus' Geburt gar nicht so romantisch waren, sondern eine Tragödie. Es war eine Regierungsentscheidung, die Volkszählung. Und Maria war da hochschwanger. Das muss man sich nicht vorstellen. Und da gab es noch keinen ICC-Zug und keine S-Bahn, keine Taxe. Und sie musste einen mühsamen Weg hinter sich bringen. Und dann gebar sie das Baby im Stall. Und wenn du dir überlegst, so teilte der neugeborene Jesus das Schicksal vieler Kinder heutzutage. Wie viele Schicksale sieht man auch heute noch in der Welt, die noch nicht einmal ein Bett haben? Und dann wurde durch einen machtbesessener König unschuldige Kinder umgebracht. Jesus musste mit seinen Eltern flüchten und wuchs in einem kleinen Nest auf und musste sich durch seine Händearbeit sein Brot verdienen. Nach seiner Taufe wurde er in die Wüste geführt. Und der Satan höchstpersönlich setzte alles daran, Jesus zum Abfall von Gott zu bringen. Nach der überstandenen Prüfung begann dann sein öffentliches Wirken erst. Er tat viel Gutes, aber bekam er Dank und Anerkennung? So wie wir manchmal so haben wollen, wenn wir was getan haben? Nein, er wurde abgelehnt. Sogar seine eigene Familie versteht ihn nicht. Kommt dir das bekannt vor? Er wusste oft nicht, wo er schlafen sollte. Sein Leben endete dann schon Anfang 30 in ein grausames Geschehen. Machthaber beschlossen seinen Tod. Sogar sein engster Freund verrät ihn. Sogar im Gebetskampf ist er alleine und einsam. Haben wir das nicht auch schon oftmals? Alles, als er verhaftet wurde, verlassen ihn seine engsten Freunde. Muss man sich mal vorstellen. Petrus verleugnete ihn sogar. Und aufgrund falscher Aussagen machte man ihn in Prozess. Er wurde geschlagen, gefoltert, verspottet, verhöhnt und als i-Tüpfelschild musste er sein Kreuz an der gaffenden Menge vorbeiführen. Dann wird er unter höhnischen Rufen, bist du Gottes Sohn? Dann steigt er herab vom Kreuz. So wurde er gekreuzigt. Das war das Leben des Jesus von Nazareth. Es ist alles nicht zu fassen, wenn man sich so bedenkt. Und Jesus, der alles mit durchmachte, was auch wir erleben. Es gibt nichts, wo er nicht durchgegangen ist. Kann uns deshalb so gut verstehen. Und so ist es auch bei uns. Erst wenn wir was durchgemacht haben, können wir auch mit den anderen mitfühlen und verstehen. Sonst ist es nur nachgeplappertes Zeugs. Aber in der Stunde der Not gibt es wohl kaum einen Menschen, der nicht nach Gott ruft. Da gibt es keinen Atheisten mehr. Wo findet man Jesus? Man findet ihn da, wo Menschen leiden. Da, wo uns Schmerz zugeführt wird. Er kann nämlich mit uns fühlen. Er kann mit uns auch unsere Hilflosigkeit fühlen. Er stimmt mit uns überein, indem er das Böse an sich selbst geschehen ließ. Er hatte auch Gottes Ferne miterlebt. Gibt es etwas Schlimmeres? Gibt es eine schlimmere Einsamkeit? Gibt es eine schlimmere Angst, die Jesus mit durchgemacht hat? Ich sehe und höre es immer noch im Film von Gibson. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er geschrien. Wenn man sich das so ansieht und sich da so bildlich ausmalt, schaudert eigentlich diese Situation, der alles so Menschen geheilt hat, Tote auferstehen ließ wieder und dann so endet. Kann man sich das noch so vorstellen mit dem menschlichen Verstand und der Logik? Ist das noch Gottes Sohn, der so schreit? Auch die Menschen haben sich das anders vorgestellt. Sie haben gedacht, er rettet sie von den römischen Gefangenschaften. Ja, aber er ist Gottes Sohn. Er ist Mensch geworden. Und er konnte uns nur aus der Sünde, aus der Finsternis herausholen, weil er sich selber hineinbegeben hat. Nur deshalb haben wir jetzt die Gnade, Gott näher zu sein. Denkt mal drüber nach. Und mich hat das Gedicht von Lothar Zenetti beeindruckt. Das heißt, ich fragte, wer wird mir den Stein wegwälzen von dem Grab meiner Hoffnung? Den Stein von meinem Herzen, diesen schweren Stein. Mir ist ein Stein vom Herzen genommen. Meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden. Wie er gesagt hat, er lebt. Er lebt und er geht mir voraus. Amen. Und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat uns dadurch Autorität gegeben. In der Bibel steht, dem widersteht standhaft durch Glauben. Und in Jakobus steht, widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Ist das nicht großartig? Gott lässt uns nicht allein auf dieser Erde. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Als Jesus zum Vater ging, sagte er zu seinen Jüngern, der Geist Gottes, der Beistand, der Tröster, der wird kommen und er wird sein wie ich. Und der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen. Halleluja. Die Bibel sagt, der Heilige Geist möchte durch dich wirken. Und wir können uns freuen, dass ich heute leben darf. Und ich muss immer an Philipper 4,8 denken, denke über das Gute nach, vergess das nicht. Und da fange ich schon früh morgens an, wenn ich erwache. Dieses Denkt über das Gute nach ist für mich wie ein Filter, was ich am Tage erlebe und eine Zielrichtung. Und schon morgens gehe ich in die Stille, bevor der Sturm anfängt am Tag. Und an diesem Ort kann man manchmal die Stimme hören, leise die Stimme hören, die dann liebevoll spricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn du durch Ströme gehst, dann reißen sie dich nicht fort. Du bist nicht allein und ich werde dich von niemand fortreißen lassen. Freut euch schon beim Aufwachen, nicht nur auf die sichtbare Sonne, die man vielleicht nicht sieht, sondern schau ganz bewusst auf die geistige Sonne, auf das Licht, auf Jesus Christus. Wir müssen daran arbeiten, den Raum in uns morgendlich, bevor wir was anderes tun, in Stille zu begegnen und uns mit Gott zu verbinden. Und auf einer Geburtstagskarte, die ich mal gekriegt habe, mit einer Feder drauf, und stellt euch jetzt mal die Feder vor, wie leicht die so ist, stand, sei gut zu dir, nichts planen, nichts erledigen, einfach nur da sein wie ein stiller, ruhiger See. Nicht eilen, nicht hetzen, sich einfach treiben lassen wie eine Wolke am Himmel. Nicht kämpfen, nicht durchhalten, einfach mal loslassen, wie eine Feder im Wind. Und das Loslassen ist immer so schwierig. Bevor wir in unserem Alltag hineingehen, sollten wir zu unserer göttlichen Kleiderkammer gehen. Wir gehen immer in unseren Schlafzimmerschrank oder wo auch immer und sagen, ach, was will ich heute anziehen? Aber gehen wir erstmal zu der göttlichen Kleiderkammer und ziehen unsere Waffenrüstung an, bevor wir den Tag beginnen. Und wie viele Christen gehen ohne sie? Wir brauchen sie aber dringendst, damit wir gegen die Listen Satans bestehen können. Denn unsere ganzen Auseinandersetzungen sind innerlich, durch Gedanken, durch die Augen, durch die Fantasie. Schauen wir uns doch mal die Waffenrüstung an. In Epheser 6, da ist ein Gürtel und er versinnbildlich die Wahrheit. Wo brauchst du aber Wahrheit? Ich würde sagen, am meisten in der Gefühlswelt. Oder? Die Gefühle können uns ganz schön durcheinander bringen. Zum Beispiel kann Satan falsche Vorstellungen über Gott streuen. Er versucht Zweifel zu streuen. Über den Heiligen Geist, über Jesus, auch falsche Pläne, über den Willen Gottes. Gottes Wille ist, dass du Leben hast. Jesus ist gekommen, unsere Last zu tragen. Wie ist dein Gottesbild? Eigne dir das an, was die Bibel dir zeigt. Wir haben einen treuen Gott. Wir haben einen guten Gott, der sich zu uns stellt, und das ist die Wahrheit. Johannes zeigt in Johannes 3, Jesus ist gekommen, um zu retten und nicht zum Richten. Gott möchte retten und uns heraus lieben. Nimm das so in dein Herz. Entschließe dich, das Wort Gott als absolute Wahrheit anzunehmen. Keinerlei Meinung, sondern das Wort Gottes. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und David sagt, abends nehme ich die Wahrheit ins Herz und morgens Gnade vom Herrn. Wir haben bei der Rüstung auch den Panzer, der Panzer der Gerechtigkeit. Wenn du wirklich mal den Einflüssungen des Teufels glaubst, dann fühlst du dich plötzlich nicht mehr angenommen. Der Teufel flüstert dir zu, bist du wieder gefallen? Bist du doch ein Versager? Bist du wieder auf die Nase gefallen? Du willst ein Christ sein? Schon haben wir wieder eine Spannung. Uns ist zum Heulen zumute. Jesus ist unsere Gerechtigkeit geworden. Aber unsere Gefühle sagen, liebt Gott mich noch? Und schon hat der Teufel wieder Raum in uns gefunden und zieht uns nach unten. Jesus sagt, zieht die Wahrheit an. Zieht den Panzer der Gerechtigkeit an und du wirst Widerstand leisten können. Lebt nicht in ständiger Anklage. Den Einflüsterungen des Teufels gibt keinen Raum. Und manchmal habt ihr immer noch den Eindruck, ihr müsst was leisten, gut werden vor Gott. Musst du aber nicht. Jesus hat alles für dich getan. Hänge dich an Gott. Und in der Bibel steht, da ist nichts Verdammliches an die, die in Christus sind. Schnall dir diesen Vers als dein Panzer um. Wie fragst du? Gut, dass du fragst, indem du es mit deinen Lippen bekennst. Bekenne es öfters am Tage. Es ist nichts Verdammliches an mir, wenn ich in Jesus Christus bin. Ich bin ein Kind Gottes. Das Leben Gottes pulsiert in mir. Ist das nicht zum Jubeln? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Das ist doch ein Panzer für uns. Zieh es an. Und ich bekomme die Gerechtigkeit durch Jesus geschenkt. Jetzt ziehe ich die Stiefel an. Die Stiefel des Friedens. Gott ist ein Gott des Friedens. Gebe das Evangelium weiter, wo du lebst. Dann wirst du bekannt. Aber ich sage dir, wenn ich bekannt bin als Christ, schauen auch die Menschen ganz genau auf mich. Wie ich lebe. Und jetzt wird es schwieriger zu sünden. Das ist auch ein Schutz für mich. Jetzt nehme ich das Schild. Das Schild ist unser Glaube. Und damals war der Mann vollkommen hinter das Schild verschwunden. Wir haben es mal gezeichnet, als wir mal bei Heidemi Matutis hier mal einen Bibelkursus hatten. Da haben wir mal die Ritterrüstung zeichnen müssen. Da ist mir das erstmal aufgegangen, das ganze Schild vom ganzen Körper. Und du kennst doch Zweifel, Angst. Und du weißt genau, was Unglaube ist. Und das wird von unserem Feind gestreut. Erst Zweifel, dann kommt die Angst. Und dann kommt der Unglaube. Durch Situationen, durch die Dinge, die du hörst. Wenn er so kommt, dann darfst du auch mal wütend werden. Du darfst mal einen heiligen Zorn haben. aber gegen den Satan. Weise ihn entschieden zurück. Lass nicht zu die Antwort Gottes. Die Antwort Gottes ist Glaube. Setze den Glauben gegen den Unglauben. Das ist dein Schild, das dich beschützt. Das Wort Gottes muss in dir präsent werden. Es muss sein, wie du es brauchst. Es muss in deinem Herzen sein. Darum hat Maria immer gesagt, sie bewegte die Worte im Herzen. Du musst in guten Zeiten eintauchen in das Wort Gottes. Es muss ein Teil von dir werden. Es muss auf deinen Lippen, in deine Träume sein. Lies die Bibel nicht nur sonntags, sondern lese täglich drin. Mach unsere Bibelstudium mit, dann wirst du einen Schutz haben. Glaube, der durch das Tun von Gottes Wort kommt, ist ein Schild. Wenn ihr auf sein Wort gegründet sind, gehst du nicht unter. Lebe in Gemeinschaft mit Gott, dann lernst du ihn wirklich kennen. Glaube wird dann Zweifel, Furcht zurückweisen. Dann werden wir den Unglauben in Schranken weisen und dann wirst du deinen Herrn vertrauen von ganzem Herzen. Ja, und jetzt kommt noch der Helm des Heils. So ein Helm eines Soldaten ist schon ein großer Schutz. Der Helm des Heils ist ein Schutz für unser Leben, den wir unbedingt brauchen. Ein Prinzip des Teufels ist es, unsere Sinne durcheinander zu bringen. Und dann greift er an. Er möchte uns so gerne durcheinander bringen, auf den Wege unserer Gedanken und Empfindungen. Höre auf niemanden, höre nur auf Gottes Wort. Das nimm in dein Herz hinein. Zieh an in den Schutz, in den Gedanken, dass sie nicht verwirrt werden. Den Helm des Heils. Wenn du Jesus angenommen hast in dein Leben, dann bist du errettet. Habe den Helm des Heils auf, dann kann jemand sagen, was er will. Die Heilsgewissheit ist entscheidend. Sei gewiss, wenn du von dieser Welt gehst, dass du bei Jesus bist. Dann kannst du sagen, ich bin bei dir. Und so können wir als Kinder Gottes vorwärts schreiten. Und ich wünsche mir und dir, dass wir starke Kinder Gottes sind in dieser Welt. Und wenn die geplagte Welt irgendetwas braucht, dann sind das starke Kinder Gottes. Nicht durch eigene Kraft, sondern weil Jesus in dir die erste Stelle hat. Du bist auserwählt. Du bist berufen. Und jetzt wird es ganz scharf, Leute. Jetzt kommt das Schwert dran, das zweischneidige Schwert. Nimm es, unsere Waffe. Jeder Schlag ein Schnitt. Das Schwert des Geistes. Wenn wir die Rüstung des Geistes anziehen, sind wir mit Jesus ganz verbunden. Die Bibel sagt uns, ist erhöht über jedes Fürstentum. Jesus ist erhöht über alles. Somit auch du. Wir sind mit Jesus erhöht. Das lass dir mal auf die Zunge zergehen. Weil wir mit ihm verbunden sind. Jesus ist das Haupt und wir der Leib. Und er wird alle Feinde unter seine Füße legen. Das bedeutet für dich, wenn du in der Waffenrüstung lebst, schläfst, du musst sie anhaben, dann wirst du siegen in deinem Leben. Dann wirst du befreit leben können. Und auf diese Art und Weise ist der Widerstand möglich. Du kannst im Alltag deinen Feind widerstehen. Viele Nöte werden erst aus deinem Leben weichen, wenn die Waffenrüstung angezogen sind und den Feind Widerstand leistest. Du brauchst nicht von Gemeinde zu Gemeinde gehen oder von Seelsorger zu Seelsorger, weil du annimmst, dass du ein hoffnungsloser Fall bist. Man sieht oftmals nicht ein, dass man selbst das Problem ist. Immer sind die anderen schuld. Es war schon bei Eva so. Aber meine lieben Geschwister, ergreife du mal das Zepter deines Lebens. Ergreife es. Und sage, ich ziehe jetzt die Waffenrüstung an und widerstehe jetzt dem Feind. Egal was es ist, ich bin ein Kind Gottes. Das hat Wirkung. Du kannst Widerstand leisten, indem du dir noch ein Kind Gottes suchst, der auch eine Rüstung trägt. Denn zu zweit ist man stärker als allein. Wir Kinder Gottes sind nicht hilflos, sondern wir haben Kraft und Schutz durch Gott. Was wir anziehen, wird ein Teil von uns. Und wenn wir die Rüstung anhast, wird sie ein Teil von dir. Mein Pullover, der muss überall mit hingehen, wo ich bin. Und so ist mit der Rüstung auch, wenn ich das anhabe. Gott will dir Sieg schenken. Sei dir das immer bewusst. Plätscher in dein Leben nicht nur so dahin, sondern sei ein Springbrunnen. Und wenn du diese Waffenrüstung anhast, dann kannst du zum Frühstücken gehen. Und auch da bin ich freudig und dankbar, denn wenn man beim Frühstück sitzt und eine halbe Schrippe mit Honig isst zum Beispiel, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass für 60 Gramm Honig, das ist so ein kleines Glas, eine Biene 16.800 Kilometer fliegen muss? Also fast die halbe Erde umrunden muss. Und wenn man sich das bewusst macht, isst man, glaube ich, die halbe Schrippe anders. In Berlin leben 8.000 Bienenvölker, die von 600 Imkern betreut werden. Und was geschieht alles, bis die halbe Schrippe auf den Teller ist? Wie dankbar können wir sein? Auch für die geistige Nahrung, die wir bekommen. Nichts, aber auch gar nichts ist selbstverständlich. Wir haben die Fülle. Seien wir dankbar, dass wir in dieser Gnade und noch im Frieden leben dürfen. Danken wir unseren Schöpfer. Danken wir für sein Bodenpersonal. Gott nimmt mich bedingungslos an. Er vergibt mir. Wir versagen, aber wir können uns freuen. Er gibt jemand, der bei allen Stürmen helfen will und der uns nie im Stich lässt. Der uns niemals allein lässt, sondern dieser einmalige Gott ist sogar Mensch geworden und hat Schmach und Schande auf sich geladen, damit er uns besser verstehen kann. Damit er uns ermutigend zurufen kann: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch erquicken. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Das hat Jesus im Matthäus-Evangelium gesagt. Und bei Johannes steht: Eure Herzen lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann gesagt? Ich gehe einen Platz für euch vorzubereiten. Kann es schönere Worte des Trostes, der Freude geben? Können wir da nicht sagen, ich habe ein großartiges Leben? Wir können Dankbarkeit empfinden und nicht nur sehen, was nicht getan ist, sondern wir sollen darauf sehen, was immer noch belastet, sondern in Dankbarkeit schauen, in viel Schönes. Nicht immer darauf schauen, was nicht ist, was ich nicht kann, sondern was ich kann und was schön ist. In der Gegenwart Gottes verspüren wir eine große Wärme und eine innere Freude und Dankbarkeit. Wir spüren Ruhe, wir spüren Vergebung und unsere Annahme. So wie wir sind. Wir erfahren, dass alles in Ordnung ist, so wie es ist. Wir müssen keine Perfektionisten sein. Wir müssen keine Schuldgefühle mit uns rumtragen. Wir dürfen vieles, was uns gehört, auch weitergeben. Was brauchen wir denn wirklich zum Leben? Überlegen wir mal. Das ist die ureigene Freude, die Stille im Herrn. Wo Liebe ist, ist keine Angst. Zum Beispiel bereite ich mich für die Predigt vor, aber den Rest macht er. Nur aus dieser Gnade heraus kann ich heute hier vor euch stehen. Es ist Gnade. Aus dem Bewusstsein, Gott ist hier. Und ich bin nicht allein. Er hilft mir. Er ist mein Schutz, meine Geborgenheit. Und er gibt mir Seelenfrieden. Der gute Hirte in Lukas 15 lässt 99 Schafe zurück und sucht das Verlorene. Nachdem er es endlich findet, nimmt er es voll Freude auf die Schulter. Und was macht er dann? Er geht nach Hause und feiert. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt: Freut euch mit mir. Ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch ebenso, im Himmel wird mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der uns umkehrt, als über 99 gerechte Perfektionisten, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und zum Schluss wollen wir uns nochmal die Geschichte vom verlorenen Sohn ganz bewusst machen. Der Vater sah ihn von Weitem kommen und er hatte Mitleid. Ist das nicht super? Er litt mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Dieser Sohn, diese Tochter ist zu Hause angekommen in die Geborgenheit, in dieser bedingungslosen Liebe. An dem Ort, wo du all deine Probleme, Stürme und Lasten ablegen kannst. Trotz der ganzen verschwendeten Jahren des Eigensinns, der Halsstarrigkeit, die wir hatten, bist du geliebt, getröstet und verstanden. Die Freude ist die schönste Freude, die es gibt. Wir werden schon von Weitem erkannt. Wenn ich bei mir im Seniorentreff bin und die kommen, höre die Leute, weiß ich schon, wer es ist. Jeder hat so eine bestimmte Art zu reden, sich zu bewegen. Jede kommt so auf ihre Art. Und unser Vater im Himmel erkennt uns schon von Weitem unter vielen. Unsere Ankunft wird schon lange vorher erwartet und ist dann alles vertraut. Wir werden angenommen, wie wir sind. Wir fühlen Wärme, Verständnis und Liebe. Wir müssen nicht die beste Ehefrau sein, die beste Mutter, oder wir brauchen keine Karriere vorweisen. Und wir werden trotzdem in die Arme genommen und angenommen. Wir werden in diesem Augenblick leicht wie eine Feder sein. Uns wird die Kraft geschenkt und dann passiert noch etwas Tolles. Wenn wir nach Hause kommen, wir werden erkannt, wir sind bekannt und wir sind kein unbeschriebenes Blatt bei Gott. Wir werden angenommen, wie wir eben sind und so empfängt uns unser himmlischer Vater. Er sehnt sich danach, uns in seine Arme zu halten. Es bedeutet auch eine Wiederherstellung einer wichtigen Beziehung. Wir waren so voll von Schuldgefühlen und plötzlich wissen wir auf einmal, dass wir Vergebung brauchen und er wusste, wo er immer noch Liebe und Verständnis bekommen konnte und wo wir neu anfangen konnten. Da liegt die tiefste Quelle unserer Freude. Erst bekommt die Begegnung mit unserem wahren Selbst. Dann haben wir die Erkenntnis und Erfahrung, dass wir nicht selbst allein stehen können und vor allem nicht vor Gott bestehen können. Und dann kommt die Erkenntnis, dass wir in den Augen Gottes kaum auferstehen können, weil wir einfach schon so viel verpatzt und erst, wenn wir an diesem Tiefpunkt angelangt sind, wenn wir das erkennen, können wir erst das Geschenk Gottes von Vergebung und Gnade annehmen. Es ist die Liebe des Vaters, der uns von Weitem erkennt. Er sieht dich kommen und hat Mitleid mit dir und umarmt dich. Und wir dürfen neu anfangen. Bleib bei ihm und seid in ihm verwurzelt. Schaut euch die Bäume im Herbst an. Ihre Blätter leuchten in der Sonne. Aber dann kommt der Wind und sie müssen die Blätter loslassen. Aber die Bäume stehen fest verwurzelt. Der Winter kommt und geht. Aber sie stehen und erwachen wieder im Frühling. Alles hat seine Zeit. Gottes Liebe aber bleibt ewig. Und wenn du noch so viel Stürme sind und alles zerbricht, dann denke ich auch manchmal an den Film von dem Untergang der Titanic, wo das als Orchester noch spielte, näher mein Gott zu dir. Und damit möchte ich jetzt heute enden und das Opfer aufnehmen. Und Gisela, du wirst ein bisschen spielen.